2019 wurde aufgrund von einer Studie, in der viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ans Tageslicht gekommen sind, der synodale Weg ins Leben gerufen. Und jetzt, 6 Jahre später, sind viele Forderungen nach Reformen entstanden. Aber kann der synodale Weg die Kirche in Deutschland retten?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Der synodale Weg ist zu Ende gegangen. Nach über 6 Jahren von verschiedenen Versammlungen, Beschlüssen, ist jetzt Bilanz gezogen worden. Am 31. Januar ist die letzte und 6. Versammlung vom Synodalen Weg beendet worden. Und wir wollen heute mal einen kleinen Blick drauf werfen. Was ist der Synodale Weg und wie kann man das irgendwie einordnen auch in die kirchliche Landschaft?
Mhm. Du hast die erste Frage schon schön gestellt. Was genau ist eigentlich der Synodale Weg?
Ja, der Synodale Weg ist eine Organisation innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland und der hatte seinen Beginn am ersten Advent 2019. Der Anlass dafür, irgendwie diesen Synodalen Weg einzuberufen, war, dass es eine Studie veröffentlicht wurde, die MHG-Studie, wo es um den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen ging. Und zwar durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige aus der Deutschen Bischofskonferenz. Das war eigentlich dieser Auslöser.
Ja, das ist damals, ich glaube 2018 ist das rausgekommen.
Richtig.
Dieser riesige Skandal. Wie viel weiter das noch gegangen ist, als man geglaubt hat. Das war krass, ja.
Genau, da wurde eben diese Studie veröffentlicht. Und das hat die Bischofskonferenz dazu veranlasst, eben diesen synodalen Weg ins Leben zu rufen. Und eigentlich mit dem Ziel, das Ganze aufzuarbeiten und zu schauen, was muss strukturell gemacht werden, damit die Kirche verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen kann und wieder glaubwürdig wird für die Gesellschaft in Deutschland, aber allgemein auch für Katholiken in Deutschland. Und da gab es wie so 4 Schwerpunkte, die sie sich gesetzt haben. Der erste ist die Gewaltenteilung in der Kirche. Darüber sollte gesprochen werden. Das zweite war die Sexualmoral, die irgendwie erneuert werden sollte. Als drittes sollte über das Priestersein von heute gesprochen werden. Zur Debatte stand unter anderem da das Zölibat. Das war ein ganz großes Thema. Und das vierte waren Frauen im Amt. Also konkret die Frage, inwiefern Frauen in ein Weiheamt, zum Beispiel als Diakoninnen, geweiht werden können.
Ja.
Also doch recht intensive, große Themen auch, die in diesem synodalen Weg miteinander besprochen werden sollten.
Mhm.
Und jetzt ist was Besonderes dabei. Weil Synode, also eine Synode, das heißt miteinander auf dem Weg sein eigentlich. Also eigentlich heißt synodaler Weg, wie sowas, Weggemeinschaft auf dem Weg. Es geht also um ein Miteinander auf dem Weg sein. Und das Besondere war jetzt hier, dass es in diesem Gremium, also dem obersten Organ der Synodalversammlung, dort waren nicht nur Bischöfe dabei, sondern mindestens in gleichem Maße auch Laien, Vertreter aus verschiedenen anderen katholischen Gremien, die irgendwie zu diesem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gehören.
Mhm.
Und die auch genauso Teil waren der Diskussionen. Und das war etwas sehr, sehr Besonderes, etwas Neues.
Mhm. Also sehe ich das richtig. Der synodale Weg ist eigentlich, bezeichnet diesen Prozess, den man in Gang setzen wollte, um eben diese Aufarbeitungsarbeit durchzuführen.
Mhm.
Aber das Organ, sozusagen die Sitzungen, die Leute, die sich treffen, das ist dann die Synodalversammlung.
Richtig, ganz genau.
Okay.
Und davon gab es jetzt 6 in den letzten 6 Jahren eben. Ursprünglich war gedacht, dass es innerhalb von 2 Jahren dieser Weg abgeschlossen ist. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt war eben in Stuttgart die letzte Sitzung.
Ja. Und wie viele Leute sind da so dabei?
Also
so eine Versammlung.
Jetzt in Stuttgart waren 180 Leute mit dabei.
Mhm.
Sind sehr, sehr viele. Aber grundsätzlich sind es 69 Mitglieder aus der Bischofskonferenz und 69 Mitglieder aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Genau, und dann kommen noch ein paar Leute jeweils dazu, zum Beispiel aus Orden und irgendwie Diakonen, Pastoral- und Gemeindereferenten und so weiter. Also insgesamt sind es dann teilweise über 200 Mitglieder, die sich da dazugehörig zählen und bei den Versammlungen fehlen dann natürlich immer wieder welche.
Ja, das ist klar. Aber natürlich will diese Bewegung oder eben die Synodalversammlung will eigentlich die Kirche in Deutschland vertreten, bis zu einem gewissen Grad, weil es sind ja alle Bischöfe auch mit dabei.
Ja, genau. Also man sieht sich auch als Repräsentanten von dem, was in Deutschland gerade aufbricht, weil es eben ja, dann nicht nur darum ging, irgendwie aufzuarbeiten, was muss strukturell passieren, dass kein Missbrauch mehr passiert, sondern es auch um allgemeine Reformbewegungen geht innerhalb der Kirche, die man für nötig und angemessen sieht,
ja,
um wieder glaubwürdig zu werden.
Ja. Und wir haben ja schon einmal vor, ich glaube etwa 2 Jahren, haben wir über den Missbrauchsskandal gesprochen mit Martin Brüske und da haben wir auch über den synodalen Weg gesprochen. Dieses Video kann man sich gerne nochmal anschauen, das war sehr, sehr spannend. Und da gibt es ja auch positive, also man kann einen positiven Blick drauf werfen, es gibt aber auch Kritik an diesem Weg. Was würdest du sagen, wo liegen die positiven Punkte?
Also positiv kann auf jeden Fall hervorgehoben werden, dass es irgendwie einen Anlass gab, um sich gemeinsam zu treffen. Dass Leute, die in der Kirche Verantwortung tragen, auch aus, ja, unabhängig, sage ich mal, von dem hierarchischen Standpunkt jetzt, dass es da zu Austausch kommt. Das darf auf jeden Fall positiv hervorgehoben werden, grundsätzlich einmal. Das Zweite ist auch, dass es eine medienwirksame Aufarbeitung eigentlich gab von Missbrauchsfällen, was auch unfassbar wichtig war und dringend, damit Kirche zurückkommt zu einer Glaubwürdigkeit, damit auch den Opfern irgendwie Gerechtigkeit passieren kann und sie das Gefühl haben hier, also ja, dass das hier wirklich etwas passiert.
Also es hat eine Außenwirkung gehabt.
Richtig, oder? Richtig. Und dann wird auch noch immer wieder hervorgehoben, dass es Potenzial hat für die Kirche natürlich. Also dadurch, dass man sich zusammensetzt, gerade auch mit Laien und Kleriker zusammen, dass es hier zu einer größeren Zusammenarbeit kommt, zum Wohl der Kirche. Genau, das ist, glaube ich, grundsätzlich mal hervorzuheben. Und dann ist eben die Frage, inwiefern man den synodalen Weg als positiv sieht, ein Stück weit zu welchem Lager man gehört, man das so sagen will.
Ja.
Und darin liegt eigentlich schon das erste Problem. Der synodale Weg hat sehr dazu geführt, dass Lager sichtbar geworden sind und auch dass Lager sich gebildet haben. In Hinblick darauf, was man selber für nötig hält an Reformen für die Kirche in Deutschland. Was davor vielleicht ein bisschen versteckt war, wo man Meinungen haben konnte, gibt es jetzt wirklich sowas wie kirchenpolitische Bereiche und Lager, die sich sehr entgegengesetzt einander gegenüberstehen. Das heißt, es hat eine starke Polarisierung stattgefunden im Laufe der letzten 6 Jahre. Und das spürt man auch. Auch in den Gesprächen, die es dort zu hören gibt, auch wenn Beteiligte davon reden, gibt es wirklich Fronten, die sich gebildet haben. Und zwar die einen, die schlechthin eher als progressiv betitelt werden, die vieles von dem, was herkömmlich zu Kirchenstrukturen dazugehört, gern über Bord oder werfen wollen oder erneuern wollen und dadurch Chancen sehen für die Kirche. Und konservativen, traditionelleren Leuten, die eigentlich gerne die Strukturen grundsätzlich aufrechterhalten wollen und ja auch mehr diese Verbindung zu Rom und zum Vatikan eigentlich schätzen und stärken wollen.
Also es wirkt so ein bisschen, als hätte man diesen Ausgangspunkt gehabt, eben diese Studie und diesen Missbrauchsskandal. Und die zwei Lager sind natürlich beide waren beide schockiert und wollen das irgendwie aufarbeiten und daraus etwas lernen und bestimmte Konsequenzen ziehen. Aber die Frage ist dann, in welche Richtung geht das?
Richtig.
Und ich glaube, dort sind die Meinungen sehr, sehr diametral eigentlich entgegengesetzt. Ja. Was ich spannend finde, eben, wo legt man den Fokus drauf? Also wo sieht man die wirklichen Probleme?
Ja.
Und die einen würden ja sagen, ja, das sind systemische Ursachen, das sind problematische Haltungen in der Sexualmoral eben. Ein Grund ist auch der Klerikalismus und der würde auch aufgebrochen werden, vielleicht wenn Frauen ins Amt kämen. Und also da gibt es ja alle möglichen Ursachen, die man da sieht. Und andere würden aber eher so vielleicht argumentieren, das Problem ist, dass wir uns wieder besinnen müssen auf unseren Glauben. Wir müssen wieder echt fromm werden, dazu müssen wir nicht die Kirche und die Strukturen völlig über Bord werfen, sondern eigentlich, also es gibt einzelne Dinge, die muss man natürlich anpassen, aber grundsätzlich würde es vielleicht eher darum gehen, wieder zurückzukommen zu einem echten Glauben.
Ja, ja, genau. Man könnte sagen, der Unterschied besteht darin, ob man die Grundprobleme und die Grundlösungen der aktuellen Situation der Kirche in der Struktur sieht oder ob man sie in der Spiritualität sieht, vielleicht in der Art und Weise, wie Glauben gelebt wird, ob der authentisch ist. Und so lässt sich das ein bisschen aufteilen, weil ich würde auch sagen, dass die der synodale Weg teilweise wirklich fast wie eine politische Versammlung gewirkt hat, eher als wie ein geistliches Sich-Ausrichten und ein Versuch, Erneuerungsbewegungen irgendwie zu fördern in der Kirche selbst. Das ist auch eine Kritik, die immer wieder angeführt wird, zum Beispiel von Bischof Stefan Oster, der ein längeres Video tatsächlich auch veröffentlicht hat im Anschluss an diese letzte Synodalversammlung. Und der immer wieder davon spricht, dass es den Beteiligten vom synodalen Weg zu sehr um strukturelle Probleme geht. Aber eine Studie, die in seinem Bistum durchgeführt wurde, zum Beispiel zeigt, dass auch in Missbrauchsfällen gerade die Sachen, die strukturell kritisiert werden, gar nicht den größten Effekt haben auf das, was im Missbrauch passiert ist.
Okay.
Weil die Theorie war, das Zölibat sorgt dafür, dass Priester beispielsweise missbräuchlich umgehen mit ihnen Anvertrauten. Oder wenn Leute im Klerikeramt sind und eigentlich homosexuell sind. Das waren zwei Theorien, die aufgestellt wurden. Und diese Studie, die massenhaft Fälle im Bistum Passau untersucht in den letzten 80 Jahren, zeigt, dass das verschwindend geringe Problematiken sind.
Okay.
Dafür. Also das ist so ein Beispiel, wo Bischof Oster eher darauf aufmerksam machen würde, dass die Sakramentalität der Kirche gestärkt werden soll, aber wo Vertretern des synodalen Weges völliges Verständnis für fehlt. Dass es so etwas wie göttliche Vermittlung durch traditionelle Kirchenstrukturen geben kann. Dass es darum geht, den Leib Christi zu stärken. Dass es darum geht, dass Menschen wieder selber in eine Situation finden, wo sie den Glauben annehmen können und eigentlich mit dem Selbstverständnis durch die Sakramente, durch die Kirche, durch die Gemeinschaft der Gläubigen gestärkt in die Welt hinausgehen können und sagen, ich will, dass Christus in mir lebendig wird. Und dadurch diese Welt erneuert.
Mhm.
Und es sind zwei völlig verschiedene Ansätze, wo sich dann, wo man drüber streitet und wo sich Fronten bilden.
Ja. Also im Sinne von, man würde sagen, oder ein Vorwurf könnte sein an diesen synodalen Weg oder auch an die Versammlung, dass hier so getan wird, als ob Kirche in erster Linie eine politische Versammlung wäre, als ob Kirche in erster Linie eben sowas wie ein weltlicher Verein wäre,
ja, NGO oder so,
genau, der genauso funktioniert wie solche Vereine. Und die Leute sind dann einfach unzufrieden mit den jetzigen sozusagen Leitern dieses Vereins und wollen eigentlich Druck ausüben, dass ihre Agenda aufgenommen wird.
Mhm.
Das wäre so ein Vorwurf.
Ja, genau, das wäre so ein Vorwurf. Und damit geht er natürlich einher. Also, genau, ich glaube, berechtigte Kritik ist die am Klerikalismus und an Machtmissbrauch, die es gibt, ohne Frage, die es in der katholischen Kirche gab und immer noch gibt. Das ist ja der Vorwurf, den es gibt. Und ich glaube, den kann eigentlich fast jeder nachvollziehen.
Ja, da muss man auch nicht im liberal-progressiven Lager sein.
Nein,
ja.
Das ist eine allgemeine Analyse. Papst Franziskus hat darauf auch immer wieder gesprochen.
Ja.
Er hat den Klerikalismus kritisiert und auch etwas, was er spirituelle Weltlichkeit nennt. Unter spiritueller Weltlichkeit sagt er, das ist eines der größten Gefahren, die die Kirche aktuell hat. Und darunter versteht er, dass Spiritualität mehr ein Schein ist als eine Lebensrealität.
Mhm.
Also dass man nach außen hin, er sagt sowas wie Geschäftsleute des Geistes ist. Also Männer, die sich zwar mit sakralen Formen umgeben, aber in Wirklichkeit weiter nach der Art der Welt denken und handeln.
Ja.
Mit nach der Welt denken und handeln heißt eben, dass es vor allem einem ums Ego geht.
Ja.
Dass es darum geht, möglichst aufzusteigen, möglichst viel Einfluss zu gewinnen, möglichst glücklich zu leben, wenn man so will.
Mhm.
Es möglichst einfach zu haben und einflussreich zu werden. Und das ist eine große Gefahr.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass die Antwort vom synodalen Weg darauf die richtige ist. Was wir nämlich sehen, ist nicht, dass es um eine grundsätzliche Neubesinnung darauf geht, was es eigentlich heißt, Macht zu haben und Autorität zu haben und wie man die gerecht und liebevoll und demütig einsetzt, sondern es geht eigentlich nur um eine Machtverschiebung, die jetzt eben nicht mehr außen, also die jetzt nicht nur Kleriker haben, sondern die jetzt halt ein neues Komitee hat. was sich aus Klerikern und Laien zusammensetzt.
Ja.
Aber die Macht ist genau die gleiche und die Gefahren, die damit einhergehen, sind genau die gleichen.
Ja.
Also es ist wie, das Problem wird nur verschoben.
Ja.
Aber vordergründig sieht es wie eine Neuerung aus.
Also du hast jetzt von eben so Klerikalismus gesprochen als eines der Hauptprobleme und das ist ja auch, das wird ja auch vom synodalen Weg, wird das auch aufgenommen und sie sagen, das ist eines der großen Probleme und da müssen wir strukturell dran arbeiten. Ist das im Letzten hat gar nicht so große Auswirkungen? Also können solche Forderungen des synodalen Wegs denn Missbrauch verhindern oder würdest du dann eher sagen, eher unwahrscheinlich?
Ich habe ein bisschen eine unbefriedigende Antwort darauf, glaube ich. Und das ist, dass Missbrauch sich, also dass Strukturen zwar Missbrauch entweder fördern oder ja, es schwieriger machen können, aber das Problem davon ist eins, was tief im Herzen des Menschen liegt. Das hat mit dem Menschen selber zu tun. Mhm. Wir sehen Missbrauch ja nicht nur in der katholischen Kirche. Das wäre ja völlig abwegig. Also jetzt gerade, wenn man in die Medien schaut, sind ja die Epstein-Files überall. Also Missbrauch hat irgendwie etwas zu tun mit dem Menschen, mit Überhöhung, mit Abstumpfung auch und damit, dass Macht einfach zur Versuchung fühlt und man sich dass man sich andere Menschen zur Verfügung machen will und über sie verfügen will.
Und du sagst sicher richtig, also strukturelle Faktoren sind auf jeden Fall auch, können es befördern oder können auch verhindern, dass etwas rauskommt. Ja. So eben bei Epstein zum Beispiel hat man das ja sehr, sehr deutlich gesehen. Aber sie, im Letzten wird die Struktur nicht wahrscheinlich der Hauptauslöser dafür sein, dass jemand missbräuchlich agiert.
Nein, das glaube ich nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die so sensibilisiert ist dafür und trotzdem hat es eher den Eindruck, also als würde es gar keine Veränderung geben, was sexuelle Übergriffe oder Missbrauch angeht. Das heißt, ich glaube, wir haben es hier wirklich mit der sündigen Natur des Menschen zu tun. Mhm. Und daran kann eigentlich die Kirche arbeiten. Aber nicht, indem sie irgendwie Strukturen verändert oder sowas, sondern indem sie den Menschen immer wieder die Hoffnungs- und Erlösungsbotschaft von Jesus Christus verkündigt und vorlebt. Mhm. Ich glaube, dadurch kann Missbrauch verhindert werden. Und können schlimme Folgen von Missbrauch auch irgendwie wieder geheilt werden.
Du hast am Anfang gesagt, der synodale Weg, der ist jetzt beendet. Mhm. Aber sie wollen ja, dass es weitergeht. Sie haben ja gewisse Beschlüsse gefasst, gewisse Entscheidungen auch getroffen. Und sie haben auch unter anderem entschieden, dass es in Zukunft eine Synodalkonferenz geben wird. Mhm. Die wird etwas kleiner sein, aber da werden auch Mitglieder aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken dabei sein. Es werden Leute, die von der Synodalversammlung gewählt werden dabei sein und natürlich die 27 Bischöfe. Mhm. Und die Idee ist eigentlich eben, man hat dann diese Synodalkonferenz und die ist dann das Organ, was mehr oder weniger kontrolliert, ob diese Forderungen und diese Entscheidungen auch umgesetzt werden. Mhm. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
Ja, genau. Darum geht es. Also das ist immer noch nur ein Vorschlag, der an Rom gemacht wurde, aber von der Bischofskonferenz wurde das angenommen, dieses Zentralkomitee. Und es ist fraglich, ob Rom das annimmt, ob gesagt wird, ja, das ist in Ordnung, dieses Komitee. Ja, ich halte es für sehr fraglich, ob das angenommen wird, weil es hier ja wirklich eigentlich um eine Art Organisation geht, die Bischofskonferenz ein Stück weit ablöst oder jedenfalls irgendwie über dieser steht und diese kontrolliert.
Ja.
Und das Problem ist auch, dass es hier jetzt überhaupt nicht mehr zentral darum geht, irgendwie sich mit dem Missbrauchsfälle zu kontrollieren, dass das umgesetzt wird, sondern dass es hier schon um kirchenpolitische, aber vor allem auch um Änderungen vom Lehraussagen der katholischen Kirche geht, die in der Praxis jetzt plötzlich geändert werden sollen, in der Hoffnung, dass dann auch die Lehre sich ändert.
Ja.
Also beispielsweise Segnungen von homosexuellen Paaren oder Frauen in Weiheämtern oder so etwas. Also Sachen, die wirklich auch an den Lehraussagen der katholischen Kirche rütteln und die jetzt in Deutschland praktisch umgesetzt werden sollen, in der Hoffnung von den Reformern, dass dann eine Änderung der Lehre nach sich, dass das eine Änderung der Lehre nach sich zieht.
Was mich überrascht ist, dass eben es waren ja der größte Teil der Bischöfe aus Deutschland waren ja da dabei, haben auch zugestimmt zu den meisten dieser Entscheidungen oder haben da mitbestimmt eigentlich. Ich frage mich, was das mit der Kirche macht, weil wenn der Großteil der Bischöfe eigentlich sich de facto auch gegen Lehraussagen der Kirche wendet. Was heißt das? Führt das zu einem Schisma? Führt das, oder wohin führt das? Eben, ich glaube auch nicht, dass Rom diese Synodalkonferenz ratifizieren wird, weil sie damit ja eben sozusagen die Legitimität oder auch die Autorität des Bischofsamtes untergraben würden, eben weil man dann plötzlich ein Organ hat, was noch darüber steht und dort eben kontrollmäßig vorgeht. Also ich verstehe nicht genau, wohin führt das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Prognosen für.
Ja.
Also die Hoffnung von den Reformern, jetzt sage ich mal Leuten, die positiv den synodalen Weg unterstützen, ist sicher, dass das angenommen wird und dass es irgendwie auch ein Neudenken gibt in der Weltkirche hinsichtlich dieser Forderungen und Beschlüsse. Mhm. Aber ich glaube, die Sorge, gerade auch von den Kritikern des synodalen Wegs, sind durchaus berechtigt, dass es eben zu einer möglichen Trennung kommen könnte.
Ja.
Und Martin Brüske, der ja schon öfter hier war, sagt auch, dass es natürlich, also dass ein Schisma eigentlich nur die Feststellung einer faktischen Trennung ist. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass die Trennung schon stattgefunden hat und dann wird das Schisma festgestellt.
Ja.
Und man sieht tatsächlich diese Tendenz ist sichtbar, dass es irgendwie so eine Trennung gibt von Bischöfen aus dem deutschsprachigen Raum, die sich nicht mehr identifizieren können mit der Tradition der Kirche und mit den Glaubensaussagen der katholischen Kirche. Mhm. Und wo es irgendwie so eine Ungleichzeitigkeit gibt.
Ja.
Und jetzt die Forderung danach eben, dass sich daran was ändern soll. Aber natürlich ist es eine Forderung von einer Partikularkirche.
Ja.
Und die überhaupt nicht im Sinn hat oder im Kopf hat, was das für die weltweite Kirche bedeutet.
Genau, ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Wir haben auch darüber gesprochen im Zusammenhang mit der Spaltung bei den Anglikanern.
Ja.
Da haben wir ja vor einigen Wochen oder Monaten hatten wir eigentlich ein ähnliches Thema. Also natürlich, hier geht es noch nicht um eine Spaltung in dem Sinne. Aber auch dort sieht man so eine Partikularkirche, die bestimmte Interessen hat und auch bestimmte Wahrnehmungen. Aber bei einer Weltkirche, wie es die katholische Kirche ist, das gleiche Problem hat eben die anglikanische Kirche, da sieht man einfach, dass das eben wirklich partikular ist. Also der große Teil der katholischen Weltkirche, die haben nicht dieselben Anliegen.
Ja. Die haben auch ganz andere Probleme.
Genau,
also, ich habe kürzlich mit einem Diakon gesprochen, der auch Redakteur ist und fürs Radio arbeitet und immer wieder in Afrika, in afrikanischen Ländern ist, dort die Bischöfe kennt, auch schon bei Bischofsversammlungen von dort war. Und er sagt, die haben dort überhaupt nicht Probleme von Sexualität, sondern wenn dort beispielsweise eine Bestimmung erlassen wird, dass dass illegitime Beziehungen, heißt es ja offiziell, gesegnet werden dürfen, dann kommen die Männer dort und sagen, ach, jetzt kann ich ja weiterhin mehrere Frauen haben und diese Beziehungen segnen.
Ja.
Weil es einfach ganz andere Probleme sind. Und diese weltweite Perspektive fehlt mir manchmal beim synodalen Weg.
Was wichtig ist, es geht wahrscheinlich eben, es geht einerseits um strukturelle Fragen, aber wie gesagt, es geht auch stark wirklich um inhaltliche Fragen. Mhm. Und manchmal wirkt es so, das sind kleine Veränderungen. Mhm. Also eben Fragen nach Frauen im Amt oder sowas. Oder Fragen der Sexualmoral. Aber ich glaube, ein großes Problem, was vielleicht manchmal auch von der Seite des synodalen Weges weniger gesehen wird, ist, dass es hier um die Anthropologie geht und die Frage nach dem Menschen und die Frage nach dem Menschenbild. Und dort ist genau die Frage, welche Zukunft oder wohin führen diese Vorschläge, wohin führen diese Entscheidungen? Und da würden Kritiker auf jeden Fall sagen, das Problem ist, wir haben hier ein komplett anderes und neues Menschenbild, das da herangeführt wird an die katholische Kirche und das mit der Tradition nicht mehr viel zu tun hat. Mhm. Also eben dort ist dann das zentrale Ding bei der Sexualmoral wäre dann so etwas wie Konsens. Mhm. Ja, dass erwachsene Menschen sich dazu entscheiden, eine liebende Beziehung einzugehen und so. Und das ist gut und wichtig.
Ja, aber es ist eine sehr formale Forderung, finde ich.
Es ist eine formale Forderung und es ist auch sozusagen, es nimmt Abschied von der Frage nach menschlicher Natur.
Ja.
Und verlegt die Frage nach der Natur in den Willen des Einzelnen. Mhm. Und das genau darüber haben wir über viele, viele Videos gesprochen in unserer Freiheitsserie. Ja. wo genau das Thema war. Wie verstehen wir eigentlich Freiheit? Was bedeutet es für den Menschen, frei zu sein? Heißt es, ich kann mehr oder weniger bestimmen, was ich tue? Und das kann auch völlig gegen meine Natur gehen? Oder vielleicht habe ich gar keine Natur? Mhm. Oder bedeutet das, sich selbst gemäß seiner Natur zu verhalten? Mhm. Das klingt natürlich alles wie eine sehr altertümliche Sprache, in dem Sinne, das sind wir uns nicht gewohnt, aber gerade die katholische Lehrtradition geht natürlich von einem sehr, sehr starken oder von einer Anthropologie aus, bei der die Natur des Menschen sehr, sehr wichtig ist.
Ja, das, man geht davon aus, der Mensch hat ein Wesen und das ist von Gott gegeben.
Ja.
Und dementsprechend sich zu verhalten, ist gutes Verhalten und genau. Macht den Menschen letztlich auch glücklich.
Genau.
Führt ihn zu einem glücklichen Leben.
Genau. Aber das heißt natürlich auch, es gibt Arten und Weisen, wie ich mich verhalten kann, die ich selbst wähle, die trotzdem dann nicht in Kongruenz zu meiner Natur sind und deshalb nicht gut für mich sind.
Genau. Die sehen vielleicht auf den ersten Blick so aus, aber haben letztlich schlechte Folgen.
Genau.
Und das hält die katholische Kirche hoch. Ja.
Genau. Und das ist das, zumindest in manchen Ansätzen fällt das weg bei manchen der Forderungen des synodalen Wegs. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Kopf behält. Es geht nicht nur um irgendwelche oberflächlichen Fragen, wo manche denken, nein, das wäre doch schön, wenn wir es so machen, und andere, nein, das wäre schön, wenn wir es so machen. Mhm. Sondern es geht um sehr, sehr tiefe und tiefgreifende Fragestellungen, theologische Fragen, anthropologische Fragen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Ja.
Deshalb sind ja auch die Diskussionen so hart zum Teil. Man versteht sich auch nicht mehr, weil man das Gefühl hat, hier steht vieles auf dem Spiel.
Ja,
und man versteht nicht, warum der Gegner das nicht versteht oder das anders versteht.
Ja, es geht um ganz grundsätzliche Fragen tatsächlich, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wichtig klingen, aber die einfach unfassbare Auswirkungen haben. Und dann geht es auch gar nicht so sehr darum, will ich jetzt, dass es Menschen in der Gemeinde gut geht oder die sich mit engagieren dürfen in der Kirche, sondern es geht auf die Art und Weise, wie das passieren soll. Ich finde, das verlagert schon mal so ein bisschen den, wie sagt man, die Hitzigkeit der Diskussion. Wenn man einander unterstellen kann, wir wollen eigentlich alle das Beste für die Kirche, aber und jetzt müssen wir uns über den Weg darüber sprechen, reden. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, im Gebet verwurzelt zu bleiben. Auch miteinander beten lernen, also immer noch beten zu können, immer noch Gottesdienst feiern zu können. Ich glaube, das ist eigentlich unfassbar wichtig, dass so eine Erneuerungsbewegung eben nicht nur aus politischen Interessen oder persönlichen Überzeugungen sich fruchtet, sondern auch was zu tun hat mit dem Willen Gottes. Dass es darum geht, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und zu merken, was unsere Gesellschaft gerade braucht. Und wie die Kirche darauf Antworten haben kann und finden kann. Ich möchte da ganz grundsätzlich gerne noch ein Zitat wiederholen von Bischof Oster eben, der sagt, die Krise der Kirche ist zuerst eine Krise des geistlichen Lebens und der Verinnerlichung der Inhalte unseres Glaubens, der so viel mehr ist als nur eine Botschaft. Weil es auch wirklich darum geht, Glauben nachzuvollziehen. Am Leben der Kirche teilzuhaben. Und ich finde, überall, wo man das sieht, also auch in Orden beispielsweise, in geistlichen Erneuerungsbewegungen, die häufig Laienbewegungen sind, das gilt es zu fördern. Darauf einen Schwerpunkt zu legen, hinzuschauen, wo es hier vielleicht gefährliche Tendenzen geben kann, aber grundsätzlich, wo es eine Sehnsucht nach Gott gibt und das zu fördern. Ich glaube, so kann Erneuerung passieren und nicht top-down durch Erneuerung von Kirchenstrukturen, sondern durch eine Erneuerung des Heiligen Geistes, der in den Gläubigen Gestalt findet.
Für uns ist das natürlich sehr, sehr spannend, das weiterhin zu beobachten. Man kann sich auch ein bisschen Sorgen machen, eben wo geht das dann wirklich hin? Und uns würde es natürlich interessieren, was ihr dazu denkt. Was haltet ihr vom synodalen Weg? Glaubt ihr, diese Forderungen sind gut für die Kirche? Glaubt ihr, es ist eher abträglich für die Kirche? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir würden uns freuen.